Ich sage herzlich willkommen und ich freue mich, dass Sie heute da sind.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wir wollen heute, beziehungsweise möchte ich mit Ihnen über wirklich sehr viele verschiedene Themen sprechen, aber ganz am Anfang erstmal zum Thema Recht kommen insgesamt. Weil ich mir die Frage gestellt habe, als ich mich hingesetzt habe und mich mit ihm befasst habe und überlegt habe, was könnte ich mit ihm besprechen, mir sofort auch die Frage in den Sinn kam, warum hat Recht eigentlich überhaupt so eine Autorität in unserem System? Also wie kommt es, dass wir Regeln haben, die wir vielleicht auch gar nicht unbedingt in Frage stellen und die Mehrheit sich daran hält? Wie kommt es dazu?
Das ist eine interessante Frage. Das ist ja die Frage nach dem Sinn und Zweck von Recht. Also die einfache Antwort ist eben erstmal, wir haben das Recht, ist sozusagen, oder das Recht sind die Regeln, die der Staat mit Gewalt durchsetzen kann. Das ist sozusagen der Punkt, glaube ich, warum sich in letzter Instanz sozusagen die Leute auch dran halten, weil sie wissen, wenn man sich nicht dran hält, kommt der Staat und setzt die Regeln auch mit Gewalt durch. Wenn ich mich nicht an Strafrecht halte, kommt die Polizei, der Staatsanwalt und der Strafrichter und dann lande ich im Gefängnis möglicherweise. Das ist sozusagen die erste Antwort. Die zweite Antwort, die noch ein bisschen tiefer geht, ist, wenn wir kein Recht hätten, dann ging es nur um das Recht des Stärkeren. Das heißt, wir haben sozusagen als zivilisatorischen Fortschritt das Recht erfunden, damit es eben nicht um das Recht des Stärkeren geht, sondern damit wir Regeln finden, die einigermaßen gerecht sind, die fair sind, die sinnvoll sind. Und insofern ist das Recht auch das Gegenmodell zur Macht. Wir wollen nicht, dass die Macht herrscht. Ob das in der Praxis dann wirklich immer hinhaut, ist eine ganz andere Frage. Aber das ist die Theorie. Also insofern, Recht ist der zivilisatorische Fortschritt. Die meisten Regeln sind ganz gut und die meisten Leute sehen die auch ein und halten sich deswegen schon dran, weil man merkt, man hat ein besseres Leben, wenn man sich an manche Regeln hält. Die Regeln, die man nicht so einsieht, die werden dann vom Staat in letzter Instanz möglicherweise mit Gewalt durchgesetzt. Und deswegen hält man sich dann auch dran. Das ist so das, was Recht typisch ist fürs Recht.
Finde ich sehr spannend, dass Sie so argumentieren, weil man könnte auch sagen, Mensch, die Frage ist ja sehr trivial, die gestellt wird, weil als Umkehrschluss, also so sehe ich das zumindest, ist doch eigentlich so, Sie haben genauso argumentiert mit Strafe. Also wenn ich quasi Recht breche, dann werde ich dafür bestraft. Aber es ist ja mittlerweile schon so, dass wir sehen, Straftaten nehmen zu. Es ist auch schwierig zu ahnden, beziehungsweise Stichwort, nur ein Beispiel, Abschiebungen, Straftäter, die nicht abgeschoben werden können. Es ist ja nur ein Beispiel von vielen. Da frage ich mich so ein bisschen, liegt es daran, dass das Recht aufgeweicht wird oder interpretieren wir vielleicht auch als Bürger das Recht irgendwie anders und sagen, Mensch, da hätte man härter durchgreifen müssen. Verstehen Sie, worauf
ich hinaus? Ja, das verstehe ich. Ich glaube tatsächlich, dass das Recht an Bedeutung verliert. Der Punkt ist, das Recht hängt schon auch davon ab, dass sich möglichst viele dran halten und dass sich auch der Staat selber dran hält. Das ist ja die Idee des Rechtsstaats, dass alle ans Recht gebunden sind, auch der Staat. Wenn der Staat sozusagen anfängt, das Recht nicht mehr so ganz ernst zu nehmen, sondern eben seine Staatsmacht einsetzt, dann weitet sich das aus. Dann denken die Bürger, naja, wenn der Staat das Recht nicht beachtet in bestimmten Bereichen, zum Beispiel beim Thema Migration oder auch bei ganz vielen anderen Themen auch, oder wenn der Staat mit der Verfassung liederlich umgeht, was man feststellt, spätestens seit Corona und auch bis heute, da reden wir vielleicht noch drüber, wenn der Staat damit liederlich umgeht und das nicht so richtig ernst nimmt, wenn es ihm nicht passt, dann muss ich das als Bürger ja auch nicht. Dann fangen die Bürger natürlich auch an, dann muss ich, naja, ob ich jetzt immer Steuern zahle oder mal Steuern hinterziehe, so schlimm kann das auch nicht sein, wenn die Politik das und das mit der Verfassung macht. Also es muss so einen echten, ernsthaften Konsens geben, dass man grundsätzlich das Recht einhält. Und wenn der anfängt zu wackeln oder dann verliert das Recht auch an Wirkung. Ich habe zwar vorhin gesagt, Recht heißt auch, es wird vom Staat zur Not mit Staatsgewalt durchgesetzt, aber das geht auch nur bis zum gewissen Grad. Wenn sich alle nicht mehr ans Recht halten und wenn das Recht sozusagen das ist, was man macht, wenn es gerade passt und wenn es nicht passt, dann hält man sich halt nicht dran. Wenn das so die grundlegende Meinung überall wird, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Bevölkerung, in der Gesellschaft, dann wirkt das Recht auch nicht mehr. Also man muss das Recht auch ein bisschen pflegen. Das gilt vor allen Dingen auch für die Verfassung. Man muss die Verfassung auch wirklich ernst nehmen und beachten und pflegen, sonst verliert die auch ihre Wirkung.
Wann würden Sie denn sagen, ist dieser Punkt erreicht, wo eigentlich das demokratische Recht die Legitimation verliert? Also wo man eigentlich sagt, das ist fix, aber es ist nicht mehr legitim. Gibt es da einen bestimmten Punkt?
Ja, eigentlich ist es, man könnte es formal beantworten, das ist der Punkt, wenn das Recht sich nicht mehr an die Verfassung hält. Wir haben ja sozusagen grundsätzlich zwei Sorten von Recht, in Wirklichkeit noch mehr, aber grundsätzlich, es gibt einmal die Verfassung. Das ist das, was sich in großen Teilen nicht ändern lässt oder in den Grundsätzen nicht ändern lässt. Das sind die wichtigsten Werte, die wir haben in unserer Gesellschaft. Das ist die Verfassung. Und alles andere, was der Staat macht, muss sich auch an der Verfassung orientieren. Auch das Recht, das der Staat setzt, also das Recht, das das Parlament verabschiedet zum Beispiel, muss die Verfassung beachten. Und wenn das sozusagen, wenn die Verfassung irgendwie in den Hintergrund rückt und nicht mehr wichtig ist, dann fängt das Recht an, das normale Recht, die Gesetze an, ihre Legitimität zu verlieren. Dann werden sie im strengen Sinn auch verfassungswidrig. Aber wenn alle das trotzdem mitmachen, dann hilft das nichts. Die Verfassung wirkt nur dann, wenn sie auch verteidigt wird und wenn sie auch gelebt wird. Und wenn das auch aufhört, dann ist das Rechtssystem letztlich am Ende. Dann ist es kein echter Rechtsstaat mehr, keine echte Demokratie mehr, sondern dann simulieren wir das, dann tun wir so, dann arbeiten die Gerichte noch, aber was die Urteile, die sie sprechen, entsprechen nicht der Verfassung, entsprechen vielleicht dem Buchstaben des Gesetzes, aber vielleicht nicht dem Geist des Gesetzes und so weiter. Also immer wieder dieser Punkt, und jetzt steht auch die Verfassung im Mittelpunkt, der entscheidende Punkt ist, wenn wir nicht alle die Verfassung gut finden und wollen, dass die Verfassung wirkt. Der Staat, die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Kultur. Wenn da nicht das Bewusstsein verbreitet ist, dass die Verfassung sozusagen unsere Grundlage ist, die Grundlage für alles, was wir hier machen. Wenn das Bewusstsein nicht mehr herrscht, dann kommt der Rechtsstaat tatsächlich auf den Hund.
Gab es, würden Sie sagen, in den letzten Jahren Situationen, wo Sie dachten, dass das passiert oder dass wir uns darauf hinbewegen?
Ja, ganz stark. Das war für mich jetzt, ich bin jetzt Verfassungsrechtler, beschäftige mich schon länger mit der Verfassung und ich habe auch diese Idee im Kopf, dass die Verfassung eben die Grundlage von allem ist, was im Recht eine Rolle spielt. Es war für mich schockierend in der Corona-Zeit, wie schnell die Verfassung eigentlich keine Rolle mehr gespielt hat. Der Staat, die Regierung Merkel hat sich ganz früh entschieden, wir gehen den autoritären Weg. Wir sind gar nicht offen für Alternativen. Wir gehen den autoritären Weg und der autoritäre Weg heißt, jetzt haben wir Krise, da ist alles andere egal. Die Verfassung, die ist erstmal nicht so wichtig. Wir müssen erstmal das Virus bekämpfen. Und das war schockierend, dass innerhalb von wenigen Wochen, am Anfang der Krise, am Anfang der Pandemie, innerhalb von wenigen Wochen die ganzen verfassungsrechtlichen Vorgaben, die Grundrechte, die Freiheiten, alle plötzlich keine Rolle mehr gespielt haben. Da stand ich fassungslos da. Also ich denke, das war auch ein kritischer Punkt, weil es geht ja weiter seitdem. Die Verfassung spielt aus meiner Sicht seitdem nicht mehr dieselbe Rolle wie vorher.
Inwiefern?
Weil sie permanent, wenn es gerade nicht passt oder wenn es zu einem Konflikt kommt zwischen der Macht und der Verfassung, dann setzt sich neuerdings oder spätestens seit Corona immer die Macht durch, nicht mehr die Verfassung. Die Idee ist aber eigentlich, dass die Verfassung sich durchsetzt. Die soll ja die Macht, die politische Macht bändigen und das schafft sie gerade nicht mehr. Wenn Sie sich angucken, was an Gesetzen teilweise passiert, wenn Sie sich angucken, dass wir jetzt Meldestellen haben, dass wir so eine Art Denunziationsstruktur aufbauen mit staatlicher Beteiligung, und völlig vergessen, wir haben die Meinungsfreiheit, wir haben Artikel 5 Grundgesetz. Die Meinungsfreiheit ist mit das wichtigste Grundrecht für die Demokratie zum Beispiel. Es ist ganz klar, ohne Meinungsfreiheit gibt es keine Demokratie. Und trotzdem gibt es Politiker, die sagen, naja, wir müssen Meldestellen einrichten, wir müssen aufpassen, was im Internet gesagt wird. Wir schalten Strafanzeigen, wenn jemand Schwachkopf-Professional postet, dieses Meme. Also da merkt man dann auch in der Politik, also da, wo dann auch tatsächlich die politische Macht liegt, da merkt man in der Politik, dass die Verfassung nicht wirklich eine Rolle spielt. Sie ist eine wunderbare Fassade. Wenn es gerade passt, dann reden wir von Meinungsfreiheit. Wenn es nicht passt, dann reden wir lieber von Meldestellen. Und die Verfassung, die aus meiner Sicht Meldestellen weitgehend verbieten würde, spielt plötzlich keine Rolle mehr. Also an solchem, und davon gibt es zu viele Beispiele, dass mal die Verfassung irgendwie gebrochen wird. Das gab es früher auch schon. Aber dann gab es zum Beispiel auch ein Bundesverfassungsgericht, das dann gemahnt hat und den Bruch öffentlich gemacht hat und den Bruch auch wieder repariert hat. Und das hat auch, das war der zweite Schock während der Corona-Pandemie, dass ich, das Bundesverfassungsgericht sieht sich selber als Hüter der Verfassung. Das ist so das, und das ist ja auch die Aufgabe, die die haben. Die sollen, das ist ein Gericht, das speziell dafür geschaffen worden ist, zu kontrollieren, ob die anderen Staatsgewalten die Verfassung beachten oder nicht. Und wenn diese nicht beachten, muss das Verfassungsgericht einschreiten. Das ist so der Wesenskern des Bundesverfassungsgerichts. Und dann gucke ich mir an, was machen die eigentlich in der Corona-Zeit, als massenhaft in unglaublich hohen Zahlen Grundrechte stillgelegt wurden plötzlich und nicht beachtet wurden und so weiter. Die haben praktisch nichts gemacht. Die haben die gesamte repressive Regierungspolitik abgenickt. Also mit ganz schlimm, wenn man sich die Urteile genau anguckt, teilweise mit Textbausteinen, mit ganz flachen Argumenten, die überhaupt nicht ernsthaft begründet waren, zum Beispiel. Also auch als Hüter das Recht und die Verfassung kriegen auch ein Problem, wenn sozusagen die Mechanismen nicht mehr funktionieren. Und der wichtigste Mechanismus war, Bundesverfassungsgericht kontrolliert und ist der Hüter der Verfassung. Das hat auch nicht funktioniert. Also das sind die Punkte, da fing es tatsächlich an, dass mir ganz anders geworden ist in den letzten Jahren. Dass ich gedacht habe, das schöne System, was ich meinen Studenten immer erzähle. Ich erzähle ihnen ja immer, ich mache Vorlesungen im Verfassungsrecht, da erzähle ich, wie toll die Verfassung ist, wie toll die konstruiert ist und dass es dann Institutionen gibt, die aufpasst, zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht, dass andere Institutionen sich gegenseitig kontrollieren, zum Beispiel. Dass ich dann feststelle, wenn es wirklich drauf ankommt, in der richtig großen Krise, Corona, hat es nicht funktioniert. Und daran kaue ich immer noch. Und das Schlimme, finde ich, ist auch, dass wir jetzt nicht drüber reden wollen, was da schiefgelaufen ist und das, was schiefgelaufen ist, und dass wir überlegen, wie können wir das verhindern, dass es wieder beim nächsten Mal oder bei der nächsten Krise wieder nicht funktioniert. Es ist im Gegenteil so, dass wir uns daran gewöhnt haben. Naja, ist nicht so schlimm, funktioniert alles nicht so, aber wenn es drauf ankommt, müssen wir halt alle zusammenhalten. In der Krise spielt die Verfassung keine Rolle. Der Gedanke hat sich irgendwie eingeschliffen oder eingeschlichen. Und wir sind auch dabei, uns daran zu gewöhnen. Und das ist aber ein Problem. Das ist nämlich der Tod der Verfassung. Die Verfassung gilt immer, auch in der Krise und auch gerade in der Krise.
Zu Corona kommen wir auch später nochmal en Detail, aber Sie haben schon einen entscheidenden Punkt angesprochen. Ich finde, Sie haben das jetzt aus Ihrer Perspektive betrachtet, also vor allen Dingen auf Verfassungsebene. Ich finde doch, ein weiterer sehr interessanter Faktor ist doch, es ist eigentlich gar nicht so lange her. Und wir haben das aber irgendwie, oder die Mehrheit der Menschen hat das total vergessen und auch, dass Grundrechte de facto nicht mehr ihre Gültigkeit hatten von heute auf morgen. So, und dass das möglich ist, erstens. Und zweitens, dass sich ja auch noch alle dran gehalten haben. Und dass man das aber jetzt wieder vergessen hat und das ist alles Schnee von gestern. Was sagt das denn über unser Verständnis von Grundrechten aus? Das ist doch auch eine zentrale Frage.
Ja, das ist eine Frage, über die ich sehr ungern nachdenke, weil das Ergebnis nämlich furchtbar ist. Wir dachten, also ich auch, und ich dachte auch, dass unser Verständnis von Verfassung und Grundrechten viel tiefer verwurzelt ist im Denken auch der einzelnen Menschen. Und das scheint wohl nicht so zu sein. Es ist auch schockierend, wie schnell wir sozusagen ohne Widerstand demokratische Rechte aufgegeben haben, auch die Demokratie sozusagen. Also, was wir auch festgestellt haben, Corona und auch insgesamt, der demokratische Diskurs spielt gar nicht mehr so eine große Rolle. Und das finden viele Menschen nicht schlimm. Die merken das, glaube ich, gar nicht so richtig, was da so gerade passiert, dass wir schleichend Abschied nehmen von einem echten, tiefen demokratischen Diskurs. Und das ist natürlich, es fing auch in Corona an, es geht aber weiter. Das ist sowas, wobei ich schon glaube, es gibt neuere Zahlen. Es gibt von 2025 Zahlen des Reingold-Instituts. Das Reingold-Institut ist so ein ziemlich renommiertes psychologisches Forschungsinstitut, das jedes Jahr und laufend erforscht, wie ist denn so der psychische Zustand der Deutschen. Und da gibt es Zahlen. Eine Zahl sagt zum Beispiel, knapp drei Viertel 2025, die Zahl ist von 2025, knapp drei Viertel der Menschen stellen fest, dass niemand mehr richtig mit anderen redet, dass man außerhalb seiner Bubble, seiner Filterblase nicht mehr richtig mit Leuten redet. Wir haben es zum Beispiel auch verlernt, Meinungen auszuhalten, die nicht unserer Meinung entsprechen. Wir reden eigentlich fast nicht mehr mit Leuten, die eine andere Meinung haben. Und das hat natürlich auch was, es hat ganz viele Gründe, es hat natürlich auch was mit dem Einfluss des Internet und den sozialen Medien zu tun. Da haben wir das ja auch, da üben wir das. Von Kindheit an sozusagen, die jetzigen Generationen üben das von Kindheit an. Im Internet redet man mit Gleichgesinnten vor allen Dingen. Das ist ja auch das, was die Filterbubble ausmacht. Also Katzenfreunde reden nur noch mit Katzenfreunden. Und die können dann, und die verlernen es dann auf die Dauer, mit Hundefreunden zu reden, um es jetzt mal als dieses Beispiel zu bringen. Mit fremden Meinungen sich auseinanderzusetzen, die ganz anders sind als die man selber hat, das muss man auch lernen. Das ist nicht angeboren. Und das muss man lernen und üben. Und das verlernen wir immer mehr und das üben wir auch nicht mehr. Und das war auch ganz krass während Corona. Da wurden ja diejenigen, die kritisch waren, die autoritäre Corona-Politik kritisiert haben, zum Beispiel, die wurden ja, mit denen hat man ja nicht diskutiert, sondern die wurden als Schwurbler, als Corona-Leugner in die Ecke gestellt, die wurden gecancelt, die wurden beschimpft, die wurden auch später, es war auch ganz schlimm, wie mit den Impfgegnern oder Impfskeptikern umgegangen worden ist. Da wurde gar nicht mehr geredet, man hat sich gar nicht mehr gegenseitig auf Argumente eingelassen. Und das ist tatsächlich so, nach diesen Zahlen des Rheingold-Instituts sind es ungefähr drei Viertel der Bevölkerung, die das Gefühl haben, man redet nicht mehr richtig miteinander. Das heißt also, da ist schon so ein in bestimmten Tiefen so das Gefühl, es geht was verloren. Es sind nur viel zu wenig Menschen, die sich das trauen, die dann dagegen angehen. Was auch kein Wunder ist, wenn sie Meinungen vertreten, die nicht der Mainstream sind, dann müssen sie mit ganz hartem Gegenwind rechnen, zum Beispiel. Argumentativer Gegenwind ist ja gut und normal in der Demokratie. Aber so ist es nicht. Sie werden persönlich angegriffen, sie werden persönlich gecancelt, sie werden auch stigmatisiert als sonst was. Das ist das Problem. Und ich glaube, dass viele Leute so tief unten sozusagen oder tief im Unterbewusstsein auch so das Gefühl haben, da läuft was schief. Das ist nicht in Ordnung, was hier passiert. Wir sind auf einem abschüssigen Weg. Also unsere Demokratie ist auf einem abschüssigen Weg, auf einem slippery slope. Das Gefühl teilen, glaube ich, viele Leute. Man kann es manchmal nicht so genau greifen, man weiß es nicht so genau, aber die Kritik und manchmal auch die Wut sozusagen, die wächst schon. Es kristallisiert sich sozusagen nur noch nicht so richtig raus. Und da ist der Punkt.
Wenn ich da andererorts eingehen darf, weil ich finde es ganz interessant, dass jetzt mehrfach auch der Begriff Demokratie gefallen ist. Also demokratisch, nicht demokratisch oder wie auch immer. Also überwiegend Demokratie. Aber dass die Perspektive von außen ja häufig die ist, dass man eben sagt, auch das, was Sie gerade sagt mit den Corona-Leugnern oder Schwurblern oder wie auch immer man sie nennen mag oder framen möchte möglicherweise auch. Aber dass ja sowohl die eine Seite die Kritik übt, das damit rechtfertigt, das ist demokratisch, das zu äußern und man ist eben dafür, dass die demokratischen Werte erhalten bleiben. Aber die andere Seite ja eigentlich exakt die gleiche Argumentation fährt, nur aus der anderen Richtung, genau. Und eben sagt, die Leugner, die sind halt eben unsere Zerstörer der Demokratie und so weiter und so fort. Das heißt, beide sprechen von Demokratie, interpretieren diese aber gänzlich unterschiedlich und bekämpfen sich und vielleicht auch die Demokratie gegenseitig.
Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Da müsste man tatsächlich drüber sprechen, was ist denn das Wesen der Demokratie eigentlich? Oder welche Sorte von Demokratie wollen wir denn? Da hat tatsächlich das Bundesverfassungsgericht in Zeiten, als es noch richtig kritisch war, für die Meinungsfreiheit und für die Demokratie gekämpft. Die Idee des Grundgesetzes von Demokratie ist und von demokratischem Diskurs ist auch, dass man Meinungen, die demokratiefeindlich sind, oder dass Meinungen, die demokratiefeindlich sind, sogar diese Meinungen, sind natürlich zulässig. Artikel 5 Grundgesetz Meinungsfreiheit. Und die Demokratie muss sich natürlich dagegen schützen. Aber das macht sie geistig, durch Argumentation, durch Reden, dadurch, dass man demokratiefeindliche Argumente entzaubert und unwirksam macht. Man macht es nicht dadurch, dass man Meinungen die vielleicht demokratiefeindlich sind, die vielleicht aber auch nur nicht der Meinung der Mehrheit entsprechen, dass man die verbietet. Das ist Kindergartendemokratie. Das ist keine echte Demokratie, wenn man sagt, naja, das sagt man aber nicht. Das ist das, was die Kindergärtnerin zu den kleinen Kindern im Kindergarten sagt. So redest du aber nicht. Das ist nicht, Demokratie ist eine sehr erwachsene Regierungsform, um es jetzt mal so zu sagen. Mhm. Die ist anspruchsvoll. Man muss sich geistig mit Dingen auseinandersetzen. Man muss sich auch geistig mit Gegenargumenten auseinandersetzen. Aber sie ist eben auch die Regierungsform, die meiste Freiheit bietet. Also wenn wir Freiheit haben wollen, wir reden jetzt nicht nur über Demokratie, sondern müssen wir auch über Freiheit reden. Wenn wir Freiheit haben wollen, dann müssen wir auch echte Demokratie haben und können nicht jede Meinung, die uns nicht passt, verbieten, anstatt uns damit auseinanderzusetzen. Das ist, glaube ich, das Problem. Und das müssen wir auch wieder, das muss auch wieder klar werden. Wir haben in den letzten Jahren viel zu sehr uns angewöhnt, es in Ordnung zu finden, dass Meinungen verboten werden. Es gibt völlig bekloppte Meinungen. Die sind aber nach dem Grundgesetz zulässig. Da müssen wir geistig argumentativ mit umgehen. Wir können theoretisch auch lachen und die mit den Schultern zucken, wenn uns die Meinung nicht gefällt. Das ist auch eine Möglichkeit. Wir können uns auch ernsthaft damit auseinandersetzen und nachzuweisen versuchen durch Argumente, warum die Meinung bekloppt ist oder nicht. Das sind die demokratischen Erwachsenenformen, wie man damit umgeht. Wir haben diese kindische Kindergartenform, in der wir sagen, oh, die Meinung ist komisch, die wollen wir nicht, die wird verboten. Und dann schaffen wir noch extra eine Meldestelle, damit ja keine Meinungsäußerung, die uns vielleicht nicht gefällt oder die manchen nicht gefällt, unbeachtet bleibt. Die Meldestellen suchen ja konzentriert im Internet, wo sind Meinungen, die man anschwärzen könnte, die man vielleicht verfolgen müsste. Allein die Idee, Meinungen zu verfolgen, ist eine zutiefst undemokratische und unfreiheitliche Methode. Und das ist nicht das, was das Grundgesetz will. Das ist nicht die Idee von Demokratie, die das Grundgesetz hat.
Woher kommt das denn? Also ich meine, diese Meldestellen, Sie haben es jetzt angesprochen, die gibt es ja nicht schon seit 100 Jahren. Das ist nicht etwas, was gewachsen ist, sondern es ist noch relativ neu. Woher kommt dieser Wunsch nach Denunziantentum und Stichwort Freiheit und Demokratie, weil der Begriff auch mehrfach gefallen ist? Wenn man ihnen so zuhört, hat man ja eigentlich nicht wirklich das Gefühl, dass es sich so sehr frei anhört und auch dementsprechend, wenn man dabei bleibt, demokratisch. Und das ist ja schon irre.
Das ist irre, wenn man es sich genau anguckt. Das passiert sukzessive. Das passiert so im Untergrund in Minischrittchen sozusagen. Das passiert, wenn Angela Merkel sich im Wahlkampf vor ein paar Jahren hingestellt hat und gesagt, Sie kennen mich, ich muss nicht viel erzählen, Sie kennen mich, wählen Sie mich einfach und dann mache ich das. Das ist eine, oder wenn ganz schlimm, das war ja das Lieblingsargument von Angela Merkel, das ist alternativlos. Was ihr gefallen, was sie für richtig gehalten hat, hat sie alternativlos genannt. Erstens, es ist Quatsch. Nichts ist alternativlos. Es gibt immer Alternativen. Zweitens, etwas als alternativlos zu bezeichnen, ist extrem unfreiheitlich und extrem undemokratisch. Weil das heißt ja, und dann kam immer noch dazu, ich bin Naturwissenschaftlerin, ich denke vom Ende her und es ist alternativlos. Dann kann man nicht mehr diskutieren, wenn so argumentiert wird. Und das hat sie ja über Jahre erfolgreich, die Menschen haben sie ja wiedergewählt, erfolgreich sozusagen praktiziert. Damit hat man den demokratischen Diskurs eingeschläfert. Dann haben wir gesagt, ach, wir haben da eine, die weiß Bescheid. Da brauchen wir uns nicht viel kümmern, dann kümmern wir uns um andere Dinge. Dann sind wir nicht im Internet unterwegs und sonst was. Da fing das an. Da haben wir uns als Bürger auch zu sehr einlullen lassen und zu sehr darauf eingelassen auch. Und jetzt ist das Level ein anderes. Also früher war das demokratische Level so, dass wir diskutiert haben, hart diskutiert haben, mit Argumenten und allem drum und dran. Jetzt sind wir inzwischen so, sagen wir, manchmal schwappt dann eine Diskussion vielleicht noch ein bisschen hoch. Aber da kommen sofort wir müssen gleich auch noch über Moral reden in der Demokratie. Da kommen gleich die moralingesäuerten Besserwisser, die es von denen es viele gibt in der Politik und in den Medien, sagen, ja, das geht aber so nicht, das kann man so nicht sagen. Und wer sowas sagt, der gehört nicht zu unserem demokratischen Diskurs, der muss sich mal in die Ecke stellen. Wieder Kindergarten, canceln und in die Ecke stellen ist Kindergarten. Wer das Kind, das ein böses Wort gesagt hat, muss sich in die Ecke stellen. Und das finden wir jetzt in der Politik. Also ich denke tatsächlich, dass auch Angela Merkel mit ihrem Politikstil, den wir uns aber haben gefallen lassen, wir haben sie ja öfter mal gewählt, damit angefangen hat. Und das Böse oder das, der Sündenfall ist tatsächlich, dass sie durchgekommen ist mit dem, mit der Idee von alternativloser Politik. Das ist keine Demokratie. In der Demokratie geht es darum, alle Alternativen sich anzuschauen, dann zu diskutieren, Argumente auszutauschen, geistigen Ringkampf zu machen, welche Alternative ist die beste und dann wird abgestimmt. Das ist Demokratie. Und wenn einer sagt, nö, es gibt gar keine Alternativen, wir müssen das jetzt machen, tut mir leid, wo sind die Alternativen? Und die Leute machen es mit, dann sind wir einen Schritt weg von der Demokratie. Und das müssen wir wieder zurückholen. Wir müssen wieder sagen, wir müssen wieder lernen, dass es tatsächlich gleich gute Alternativen gibt. Mit Vorteilen und Nachteilen. Und die Idee von Demokratie ist, dass wir alle darüber reden, welchen Preis zahlen wir für welches Ziel. Das ist sozusagen der Punkt. Und wir haben das jetzt bei jedem Politikfeld. Energiewende zum Beispiel. Wir diskutieren nicht darüber, wir haben nicht darüber diskutiert, ernsthaft in der Öffentlichkeit, welchen Preis sind wir denn bereit zu zahlen für die Energiewende. Das kostet ja was. Das wurde uns in den letzten Jahren immer wieder, immer nur verkauft als alternativlos. Es geht gar nicht anders. Wir müssen das machen, sonst brennt die Erde. Demokratisch würde heißen, wir können die Energiewende machen. Das würde so und so funktionieren. Das hat die und die Vorteile. Es kostet uns aber was. Es hat die und die Kosten und so weiter. Und dann würden wir sagen, naja, okay, wenn wir keine Energiewende machen, dann müssen wir die Kosten nicht zahlen. Oder vielleicht haben wir dann andere Kosten. Und das wäre sozusagen, und da richtig drüber zu diskutieren in der Öffentlichkeit, verschiedene Experten zu hören, nicht immer nur Pseudo-Experten zu hören, die herrschende Meinung dann bestätigen oder die Regierungsmeinung dann bestätigen. Das sind ja alles keine richtigen Experten, was wir da hören in den Talkshows. Das ist ja Talkshows noch so ein Thema. Da wird ja demokratischer Diskurs simuliert. Das ist ja kein echter Diskurs. Die Leute, die eine ganz andere Meinung haben, die dürfen ja gar nicht kommen. Also das ist irgendwie...
Wobei da ja auch bei diesem Argument er auch mal wieder dagegen gehalten wird und gesagt wird, das stimmt ja überhaupt nicht. Das ist ja eben nicht zufällig ausgewählt. Experten wählt man natürlich nicht zufällig aus, logischerweise. Aber dass es da dann auch wieder quasi so Erbsenzählerei-mäßig gesagt wird, das stimmt ja alles überhaupt nicht, das ist falsch. Das sind sehr wohl Experten, die sich lange schon damit beschäftigen und eben ausgewiesenermaßen dieses Thema auch bewerten können und Gegenargumentation.
Ich finde, der Gegenargumentation, Sie gucken sich mal über ein paar Wochen mal die Talkshows an und dann sehen Sie, ist denn das die Realität? Sie haben recht, so sollte es sein. Man sollte die Experten sollen diejenigen sein, die echt was sagen können zu dem Thema. Und im Idealfall, wenn es wissenschaftliche Experten sind, es ist in der Wissenschaft immer alles umstritten. Es ist nie so, das fing auch während Corona an, dass man gesagt hat, die Wissenschaft sagt, das müssen wir so und so machen. Die Wissenschaft, in Klammern Herr Drosten, Klammer zu, sagt, es muss so und so gemacht werden. Also ist es die Wahrheit, also machen wir das. So ist es nicht. Die Wissenschaft ist sich nie einig. Das ist das Wesen von Wissenschaft, dass Wissenschaft immer streitet, aber geistig streitet. Und über diesen Streit kommt man weiter. Da kommt der Erkenntnisfortschritt. Das heißt, es müssten echte Experten sein zum Beispiel und es müssten auch Experten sein, die eine konträre Sicht aufeinander haben. Das hat man zum Beispiel zu selten. Es müsste auch ein Experte sein, der sagt, aus dem und dem Grund ist das alles Mist, was die Regierung macht. Und es muss richtig gut begründen. Dann gibt es den anderen Experten, der sagt, Moment mal gerade, kann man aber auch noch anders sehen, wenn wir das so und so sehen und diese Perspektive noch rein, dann ist es aber vielleicht ganz gut. Das wäre so ein echter demokratischer Diskurs, der in der Talkshow ablaufen würde, stellvertretend für uns sozusagen. Ja, das ist so ein bisschen, man führt uns vor, wie der demokratische Diskurs aussehen könnte. Dann müssen wir es nicht selber machen. So wie, das ist eigentlich wieder wie im Parlament. In der parlamentarischen Demokratie entscheiden wir ja nicht alles selber, also als Bürger. Sondern wir haben sozusagen unsere Stellvertreter, die Abgeordneten. Und so könnte man dann die Talkshow auch sehen. Aber so ist es nicht. Die Realität ist einfach anders.
Total. Und wenn ich da vielleicht noch eine Sache hinzufügen darf, ich denke auch, bei der Wissenschaft geht es ja primär eigentlich, oder könnte man meinen, geht es darum, die Falsifikation. Also dass einfach quasi immer die Grundannahme ist, dass Dinge falsifiziert werden können und man sagt, Hypothese gegen Hypothese und das könnte eben auch anders sein. Darauf wollen sie ja, denke ich, auch genau hinaus, was sie sagen und dass man viel, viel mehr, weil sie auch Stichwort Moral, Moralisieren angesprochen haben, eigentlich eher so ein bisschen diese Mentalität des erhobenen Zeigefingers ein Stück weit durchkommt. Und dass man vor allen Dingen vielleicht auch dazu neigt, dem Gegenüber ein bisschen einzutrichtern, wie kannst du denn nur, dass du das nicht glaubst? Und dann wird es ganz eng.
Ja, Sie haben völlig recht. Wir haben viel zu sehr auch in der Diskussion, in der demokratischen Diskussion, die Moral drin und den erhobenen Zeigefinger, der natürlich damit zusammenhängt. Diesen erhobenen Zeigefinger, Entschuldigung, dass ich den jetzt gerade gezeigt habe, das so heißt in der Demonstration, aber ich glaube, es war ein bisschen ungelenk, so richtig funktioniert das nicht. Was aber vielleicht nicht unbedingt gegen mich spricht. Aber der erhobene Zeigefinger hat in der Demokratie nichts zu suchen. Das ist noch ein großes Problem, dass wir viel zu sehr moralisch argumentieren. Bei allen großen politischen Fragen, die wir haben, die wir gehabt haben während Corona und die wir jetzt noch haben, kommt immer viel zu schnell die Moral ins Spiel. Und dann wird nicht mehr diskutiert und dann werden auch keine Argumente mehr ausgetauscht. Dann geht es nur darum, das ist gut und das ist böse. Willst du etwa das Böse vertreten, dann bist du ja selber der Böse. Und da sind wir dann. Gerade Klimapolitik ist jetzt ein aktuelles Beispiel. Ja, wir müssen gucken, wir haben einen Klimawandel und wir müssen gucken, wie die Welt damit umgeht. Mit dem Klimawandel müssen wir fertig werden, sozusagen. Aber das kann nicht, es hilft nicht, Lösungen zu suchen, indem man sagt, okay, wir essen jetzt kein Fleisch mehr, wir machen das nicht und wir machen das nicht, wir müssen unsere Wirtschaft runterfahren, sozusagen. Und wenn du das nicht mitmachst, bist du ein Klimaleugner, ein ganz dummes Wort, oder Klimasünder oder sonst was. Also dieses, dass derjenige, der eine andere Meinung, also Demokratie würde heißen, wenn jemand eine andere Meinung vertritt als meine, dann diskutiere ich mit ihm. Und nach einer Stunde Diskussion gucken wir mal, ob wir vielleicht weitergekommen sind beide, ob ich vielleicht auch schlauer geworden bin. Die Idee von Demokratie ist ja, dass ich grundsätzlich unterstelle, der andere, der anders denkt als ich, könnte auch Recht haben. Ich bin mir nicht sicher, dass ich Recht habe. Der andere könnte auch Recht haben. Jetzt höre ich es mir mal an, was er sagt. Das ist Demokratie. Und wenn ich aber mit Moral komme, sage, ja, das kann man moralisch gar nicht sagen. Du bist unmoralisch und du bist ein Sünder. Da klingt ja auch noch ganz stark Religion.
Ich wollte gerade sagen, das ist halt einfach auch biblisch.
Das ist auch biblisch und du bist der Sünder und mit dem Sünder rede ich nicht. Und dann ist es erstens nicht demokratisch und zweitens haben wir dann auch keinen Fortschritt mehr. Dann bleiben wir nämlich bei der Meinung stehen, die angeblich moralisch die höherwertige ist. Und das wollen wir eigentlich auch nicht.
Perfekte Überleitung von der Moral nämlich zur Angst und auch zu Ihrem Buch, in dem es ja um Angstpolitik geht, beziehungsweise was ja auch so heißt. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie kommt es überhaupt dazu, dass Politik durch Angst regiert wird oder Angst zu einem Mittel wird, wie man Politik macht. Liegt das an einem Kontrollverlust oder liegt es an was konkret? Was würden Sie sagen?
Ja, also dass Politik Angst als Mittel einsetzt, um das Verhalten der Bürger oder früher der Untertanen zu lenken, ist nichts Neues. Das gibt es über Tausende von Jahren. Das ist eins der wichtigsten, um es jetzt mal sozusagen, eines der probatesten Instrumente überhaupt, das Verhalten von Menschen zu steuern. Man macht ihnen Angst und dann denken sie nicht mehr richtig nach, sind eingeschüchtert und machen das, was ihnen jemand sagt. Schlagen den Weg ein, den jemand vorgibt. Das war über Jahrtausende sozusagen die Methode, wie man Menschen regiert hat. In der Demokratie wollen wir das aber ganz anders machen. Das ist die Idee. Und auch die Verfassung, das Grundgesetz sagt, wir wollen das ganz anders machen. Und das Grundgesetz ist ja entstanden nach der Nazizeit. Und die Nazizeit war ja so ein Paradebeispiel dafür, wie man ganz bösartig und ganz menschenverachtend Menschen durch Angst lenkt. Das war ja eine unglaublich verängstigte und eingeschüchterte Gesellschaft dann auch. Und das Grundgesetz ist entstanden als Gegenmodell dazu, wenige Jahre danach, nachdem das zu Ende war. Und das Grundgesetz sagt eben, der wichtigste Wert im deutschen Recht ist die Würde des Menschen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Punkt. So fängt das Grundgesetz an. Und das ist so richtig die Idee, das Wichtigste sagen wir zuerst. Und wenn alle, die Politik zum Beispiel, die politische Macht, die Würde des Menschen beachten müssen. Und wenn sie das machen würden, dann dürfen sie Menschen nicht verängstigen. Das ist eben jemanden durch Nachrichten, durch Framing, durch Falschnachrichten und so weiter zu verängstigen, ist eine extreme Verletzung auch der Menschenwürde. Ich erniedrige denjenigen, den ich einschüchtere, den ich verängstige, zum Objekt meiner Politik. Das ist kein Mensch mehr, das ist kein Subjekt mehr, sondern er wird zum Objekt gemacht, zur Sache gemacht, die ich rumschubsen kann. Und das probiere ich dadurch, dass ich jemanden in Angst fände. Das ist die Angstpolitik. Wie es dazu kommt, ich habe mich da in dem Buch über Angstpolitik, die in der Corona-Krise angefangen hat und weitergeht, auch damit beschäftigt. Ich glaube, die Antwort ist, das ist keine schöne Antwort, aber die Antwort ist, glaube ich, der Firnis der Zivilisation ist dünn. Wir haben gedacht, ich auch, wir sind weiter. Wir sind zivilisierter, als wir wirklich sind. Wir sind demokratischer. Und diese Zivilisationsideen und die demokratischen Ideen sind tiefer ins allgemeine Bewusstsein eingedrungen. Und ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, in archaischen Situationen, und die Corona-Krise war eine verhältnismäßig archaische Situation, fallen die Menschen in ganz alte archaische Verhaltensmuster zurück. Das ist, glaube ich, das Problem auch, was dann passiert ist. Also
Sie meinen die Richtung, also man spricht ja in der Medizin von, also dass man quasi zwei Gehirnhälften hat und dass man das Reptiliengehirn hat, was quasi in gewissen Situationen angeht und man quasi den Urinstinkten folgt und es geht nur noch ums reine Überleben. Quasi, wollen Sie darauf hinaus?
Ja, darauf will ich hinaus. Das ist tatsächlich, da gibt es auch sozialpsychologische Forschung dazu. Ein krasses Beispiel dafür war die Art und Weise, wie wir mit den Ungeimpften umgegangen sind während der Corona-Krise. Die wurden ja dermaßen brutal angegangen, auch in der Öffentlichkeit, auch von der Politik. Das haben wir teilweise glücklicherweise alle schon wieder vergessen. Aber wenn man sich ja manche Äußerungen anschaut, wie die Ungeimpften behandelt worden sind, das war krasse Sündenbock-Politik wie aus der Steinzeit. Wir hatten so das Gefühl, in der Gesellschaft gab es Angst, man wusste nicht, wie geht das Virus, was richtet das noch an, wie bekommen wir das Virus besiegt zum Beispiel, wie lange dauert das noch. Das war ja so eine Art Kontrollverlust, wie Sie vorhin gesagt haben, und das macht natürlich auch Angst. Und dann macht man das, was man in der Angst gerne macht, wenn man nicht genau Bescheid weiß und große Angst hat, dann sucht man sich einen Sündenbock. Das fing ja in der Bibel an, wenn man sich das anguckt. In der Bibel war das so, die Juden waren ausgezogen aus der ägyptischen Gefangenschaft und waren dann irgendwann in der Wüste. Und dann war alles ganz schwierig und unheimlich große Probleme. Und man dachte eben, okay, Gott meint es jetzt gerade nicht gut mit uns. Und deswegen ist alles so schwierig. Und wir sind ja Sünder. Was machen wir denn jetzt? Und dann kam irgendjemand auf die Idee, wir machen Folgendes. Wir packen alle unsere Sünden. Wir nehmen die Sünden, packen sie auf den Schafbock. Glaube ich, ein Schafbock war das, glaube ich, und dann jagen wir den in die Wüste. Das war der Sündenbock. Und dann sind die Sünden ja weg. Dann haben wir sie ja nicht mehr. Er kriegt sie, trägt sie weg und dann sind wir sündenfrei. Und dann ist Gott auch wieder gut zu uns und dann läuft alles wieder in die richtige Richtung. In der Bibel hat das, glaube ich, auch funktioniert, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das ist so ein ganz archaischer Mechanismus. Es ermutigt und schließt eine Gemeinschaft zusammen, wenn sie einen gemeinsamen Feind hat, wenn sie jemanden ausschließen kann. Und das ist das. Genauer würden Ihnen das jetzt die Sozialpsychologen erklären. Das ist dieser Mechanismus, der dann anspringt, wenn die Gemeinschaft sozusagen im Bedrängnis ist. Und das war eben während Corona auch so. Oder auch der Herdentrieb, den es gibt. Das ist auch so, was aus dem Reptiliengehirn zum Beispiel oder aus ganz alten Schichten des Gehirns. Dann die Menschen wollen alles richtig machen. Das ist so ganz tief. Und sie wollen nicht alleine bleiben. Sie wollen Kontakt mit anderen haben. Und das führt natürlich in solchen Krisensituationen dazu, dass sie das machen, was die Mehrheit macht. Deswegen schließen sich die meisten auch der Mehrheit an. Was ich damit sagen will, ist, wir sind, glaube ich, das hat Corona gezeigt, weniger zivilisiert, als wir dachten. Und es ist tatsächlich, es gibt ja dieses berühmte Zitat, der Firnis der Zivilisation, die Schicht der Zivilisation ist eher dünn. Das ist nicht so eine dicke Schicht, die auch in Krisen hält, sondern es ist eine ganz dünne Schicht, die in Krisen auch schon mal reißt. Das haben wir da gesehen. Da müssen wir drüber reden. Das ist eben so. Und deswegen finde ich, ist es auch ein Riesenproblem, dass wir nicht über sowas reden. Wir müssen gucken, warum, noch ein bisschen genauer, warum ist das passiert? Was lernen wir daraus zum Beispiel? Nicht, dass wir das Gleiche, wir können nicht bei der nächsten Pandemie schon wieder so mit den Ungeimpften umgehen.